Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Welzer, worüber denken Sie in dieser Woche nach?
Also ich habe in der letzten Zeit relativ häufig auf Tagungen mit Architektinnen, Stadtplanern, Leuten aus dieser Branche diskutiert, auch Wohnungsbau und so weiter. Komischerweise hat sich das jetzt gerade gehäuft. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es da, sagen wir, wenn wir über eine sozial-ökologische Transformation und die Klimapolitik nachdenken, haben wir eigentlich in dieser Profession unheimlich hohes Problembewusstsein und auch wahnsinnig interessante Umsetzungsvorschläge. Und was ich mich so frage, ist, warum ist das ausgerechnet bei denen so und bei anderen Professionen eher nicht, die man so eigentlich zum Jagen tragen muss oder die die Problemlage überhaupt noch nicht erkannt haben. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, warum sich das eigentlich gesellschaftlich so krass unterschiedlich verteilt.
Kann es was damit zu tun haben, dass Architekten und Stadtplaner irgendwie mit einem bemessbaren Raum, und der sehr konkret ist und eben sehr gestalterisch mit der Umgebung zu tun hat, hantieren, während eben Juristen und Ökonomen und Politiker eben mit großen Ganzen, auch theoretischen Gebilden zu tun haben vielleicht?
Aha, okay. Na gut, aber sagen wir mal, für Juristen stelle ich es mir noch vergleichsweise naheliegend vor, weil bei so einer Geschichte, wenn wir jetzt konkret den Koalitionsvertrag nehmen, sind ja unfassbar viele juristische Fragestellungen. Also Verkürzung von Planungsverfahren, ja. Standards beim Bauen und so weiter und so weiter. Also Juristen müssten eigentlich ganz weit vorne sein dabei.
Weil es was sehr Konkretes schon hat. Man könnte ja auch sagen, dass man vielleicht gemeinhin denken würde, ein Architekt und Stadtplaner würde kreativer arbeiten. Aber ich kenne auch Juristen, die sagen, und Politiker, die sagen, ihre Jobs sind auch wahnsinnig kreativ, weil sie eben auch sehr eigentlich schrankenlos an Lösungen rumfantasieren können und dann prüfen, ob es klappt. Das ist also eigentlich auch ein sehr kreativer Job.
Ja, ja, also es ist interessant. Das Einzige, was mir eingefallen war als Erklärung, ist, dass Leute, die bauen und mit Bau zu tun haben, immer mit Material zu tun haben. Und dass dieser Materialbezug muss ja logischerweise auch was mit Ressourcen, mit der Verfügbarkeit, vielleicht mit der Qualität, mit der Wertigkeit und so weiter zu tun haben, dass da ein größeres Bewusstsein vielleicht über den Aufwand, das Material, über Massen und so weiter irgendwie vorherrscht. Also dass es so eine Art handwerklichen Bezug noch gibt.
Das würde bedeuten, man suggeriert, dass diese Berufsgruppe auch einen stärkeren Willen hat, am Thema tatsächlich zu arbeiten.
Ja, aber so aus gewissermaßen der Natur ihrer Tätigkeit heraus. Also ich finde das total faszinierend, weil da Sachen jetzt gemacht werden, natürlich auch nicht zu 100% aller Beteiligter, aber zum Beispiel gibt es jetzt Architekturbüros, die arbeiten ausschließlich mit vorhandenen Materialien. Also nicht der Bau, der da ist und der umgebaut wird, sondern auch zu sagen, wir müssen hier was Neues bauen und jetzt versuchen wir, das Material zu finden, was wir brauchen. Total interessant, ja? Weil zum Beispiel dadurch neue Berufsbilder entstehen. Mhm. Sowas wie Stadtarchäologen, die rumgehen und gucken, wo wird was abgebaut, was kann man davon gebrauchen. Und natürlich ist es auch ästhetisch interessant, weil der Bau, der dann entsteht, hängt unter anderem auch davon ab, welche Materialien vorhanden sind. Und die machen das zum Teil sehr, sehr hochwertig und das sieht überhaupt nicht nach Bastelei und irgendwie alternativ aus. Aber es ist völlig genial, weil sie im Grunde genommen ressourcenneutral bauen können. Und ich habe mir dann gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn man das auf andere Berufsbereiche übertragen könnte.
Wenn man jetzt nochmal von den beruflichen Gruppen weggeht, dann sieht man ja auch in anderen Milieus oder in anderen sozialen Gruppen Unterschiede. Also ich würde schon behaupten, dass sehr viele jüngere Leute im Vergleich zu eben älteren Menschen da viel innovativer und kreativer vielleicht auch dabei sind als Menschen, die seit 40, 50 Jahren in ihrer Disziplin eigentlich systemisch genau das Gleiche wiederholen. Und da glaube ich, ist es eben auch berufsübergreifend. Ich kenne junge Leute, die mit Kryptowährungen versuchen, den afrikanischen Markt am Finanzmarkt irgendwie partizipieren zu lassen, um demokratisch etwas zu verändern und das Geld irgendwie in nachhaltige Bereiche umzulenken. Also da würde ich auch sagen, dass junge Menschen in allen Berufsgruppen manchmal innovativ und kreativ genug sind, das für sich zu nutzen. Was für mich der interessante Gedanke wäre, ob man vielleicht, wenn man auf einer Makroebene ist, sagen würde, es wäre viel schlauer, junge Menschen in Afrika, in Schwellenländern zu unterstützen und denen Bildung und Gründung zu ermöglichen, weil man glauben würde, deren Sozialisierung in einem System, das eben noch nicht so industriegehäuft ist, würde vielleicht dort den Anreiz vergrößern, eine neue Welt auch nachhaltig zu gestalten. Während der junge Deutsche schon gemeinhin aus dieser Industrievorgeschichte und aus seiner Sozialisation und aus seinem Bildungswesen heraus eigentlich dazu erzogen ist, dieses System beibehalten zu müssen.
Also das System des Mehrverbrauchs, was sozusagen in ihm selber schon drinsteckt. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich Architekturpreise in letzter Zeit relativ häufig vergeben werden an afrikanische Gruppen auch, ja, für Schulbauten und so weiter, die einfach auch ganz anders mit Material umgehen und auch andere Raumnutzungen und sowas machen. Das stimmt schon, da ist was dran. Was mir assoziativ übrigens noch einfällt, ist, dass im Fußball man gerne junge Spieler aus Afrika rekrutiert, weil die nicht aus diesen Vereinen kommen, sondern unter schwierigsten Bedingungen einfach auch mit ganz schlechtem Material gekickt haben auf dem Platz, der gerade da gewesen ist und deshalb ganz andere Fähigkeiten haben, mit einem Ball umzugehen als die professionell Ausgebildeten. Das wäre ja eigentlich eine Analogie dazu.
Also wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass das Klimaproblem nicht nur ein deutsches oder ein europäisches Problem ist, sondern ein weltweites, dann könnte man doch zur These kommen, dass, und das ist jetzt eine Frage an Sie auch als Sozialpsychologe, ist es dann nicht so, dass eigentlich sämtliche Industriegesellschaften auch kollektiv durch, also dass sie verinnerlicht haben, wie unser Industriesystem funktioniert und da kein Paradigmenwechsel so leicht mehr möglich ist und man eigentlich, wenn man tatsächlich am Ergebnis orientiert ist, eigentlich nur auf die Reformkräfte in ganz anderen Teilen der Welt setzen müsste?
Ja, also zwei Dinge dazu. Das eine ist, dass mein soziologischer Übervater Norbert Elias ja als wichtigen Teil seiner Theorie hat, dass es immer eine Entsprechung gibt zwischen sozialer und kultureller Entwicklung und psychischer Entwicklung. Also dass eine Kultur oder eine Form von Gesellschaft immer in uns drin ist. Und wenn man das so betrachtet, dann ist natürlich gewissermaßen das Aussteigen aus systemischen Zusammenhängen dort, wo man ist, dort, wo man aufwächst, wesentlich schwieriger. Und der andere Punkt ist natürlich tatsächlich der, das sehen wir in der Wissenschaftsgeschichte sehr häufig, dass die wirklichen Neuerungen in Fächern kommen nie aus Fachangehörigen, sondern die kommen immer von außen. Wenn jemand rein zufällig, was weiß ich, als Biologe darauf kommt, sich mit Gedächtnis zu beschäftigen oder sowas, weil der plötzlich Erkenntnisse und Methoden anwenden kann, die in der Disziplin keine Rolle spielen. Und dann schließt sich was auf. Das würde tatsächlich beides ganz gut argumentativ dafür sprechen, dass man andere Leute braucht, um die Probleme zu lösen, die man selber produziert hat.
Zumindest, wenn man diesen sehr fiktiven globalstrategische Ausrichtung hätte und es einem egal wäre, wie es in Industrieländern erstmal vorangeht. Aber man könnte ja eben davon ausgehen, dass es schwieriger ist, innerhalb dieser Industriegesellschaften die komplette Transformation von Anfang bis Ende zu denken, sondern gerade die kreativen Ansätze und dieser Logikbruch vielleicht eher aus Gesellschaften kommt, die diese Industriegeschichte nicht so einverleibt haben im Gedächtnis.
Ja, aber vielleicht ist sowas wie Logikbruch, paradoxe Intervention, Blick von außen, nicht professionelle Deformation. Vielleicht sind das genau die methodischen Bedingungen dafür, dass man überhaupt aus dem Schlamassel rauskommt. Also mein Problem besteht ja einfach darin, und darüber rede und schreibe ich ja unablässig, ist, dass wir dabei sind, unsere Probleme ausschließlich in der Logik unseres normalen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Programms zu lösen. Das heißt, immer mit gesteigerter Anstrengung, gesteigertem Ressourceneinsatz. Und wenn man systematisch was einbaut, dass Leute von außen sagen, oder dass man sie einfach fragt, was würdet ihr denn jetzt damit machen? Ja, man hat eine experimentelle Situation, sagt, was würdet ihr denn jetzt damit machen? Das wäre ja total interessant.
Was wären denn zum Beispiel Ansätze, die mit dieser Logik brechen könnten? Also was ich im Kopf habe, ist natürlich diese große Debatte um Resonanzräume, also oder auch Eigentumsdebatten, eine große irgendwie Reform eigentlich der Eigentumsdebatte. Muss mir etwas gehören, damit ich Verantwortung habe und hafte? Oder kann ich durch einen Wald durchschreiten und ihn mir einverleiben und trotzdem gehört mir dieser Wald nicht? Oder die andere Überlegung, dann muss mir dieser Wald oder muss dieser Wald dem Staat oder der Öffentlichkeit gehören, dass ich ihn eben nicht verschmutzen oder irgendwie aufbrauchen darf. Also ich glaube, dass gerade die Debatte um Resonanzräume und welche Beziehungen können wir zu Gegenständen oder öffentlichen Werten oder sowas haben, könnte doch eine sein, die tatsächlich auch mit so einer alten Logik bricht.
Also mit einer alt-neuen Logik, ja. Weil die Logik, gegen die wir jetzt anargumentieren, ist eine historisch sehr neue Logik. Ja, die ist ja 200 Jahre alt. Auch das ist ja interessant, weil als Sie eben über Wald gesprochen haben, ich war vor einigen Jahren in einem österreichischen Ort, wo es ein Haus gab, in dem sich die genossenschaftlichen Waldbesitzer treffen. Ich habe den Namen des Hauses, war irgendwie das 83er Haus oder sowas, weil es eben entsprechend 83, kann auch sein, dass es 23er Haus, also eine Reihe von Familien gab, die vor Hunderten von Jahren sozusagen genossenschaftlich einen Wald erworben haben von einem Grundbesitzer. Und das gibt es bis heute. Die bewirtschaften diesen Wald heute noch und ihr Vereinshaus gibt es auch noch. Das heißt, das ist wirklich nachhaltig, weil es über Jahrhunderte funktioniert hat, das Ganze. Und das Interessante ist ja, dass man eben auch gucken kann, was denn eigentlich Formen gewesen sind, die vor sozusagen der Explosion der permanenten Steigerung und Grenzüberschreitung vorhanden gewesen sind und super gut funktioniert haben. Das ist ja das eigentlich Interessante. Und sowas wie das Beispiel, was ich genannt habe mit den Architekten, die nur Vorgefundenes verwenden, das ist auch eigentlich ein alter Hut, weil, was weiß ich, vor 500 oder 1000 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, keine gebrauchten Steine zu verwenden, weil es unfassbar aufwendig gewesen ist, diese Steine überhaupt herzustellen. Das heißt, wenn irgendwie, also Rom ist quasi abgeräumt worden und nachgenutzt worden in anderen Gebäuden nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. Solche Sachen sind einfach irrsinnig interessant.
Was ich natürlich so ein bisschen aus meiner Arbeit kenne, wo ich ja versuche, auch Parteien zu reformieren und die an Zeiten anzupassen und wo ich dann überlegt habe, naja, wenn die Partei einen besseren Anstrich hat, wenn die eine coolere Kommunikation hat, wenn wir ein paar Hashtags haben, dann kommt die gut an, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt. Dann kommt aber häufig heraus, dass auch ein junger Mensch, der, sage ich jetzt mal, von genau diesem Erscheinungsbild, das wir da irgendwie gestaltet haben, total angesprochen ist, sagt, naja, Mitgliedschaft und diese verbindliche Bindungsfähigkeit ist ja selbst auch etwas, was für ihn aus einer alten Zeit kommt. Also er würde ja eher konsumieren. Und das sagen ja zum Beispiel viele Demoskopen, wenn es darum geht, was sind Wechselwähler, wie viele Wechselwähler gibt es, wie verändern sich oder wie entwickelt sich die Parteimitgliederentwicklung, kommt man ja immer zu dem Ergebnis, dass immer mehr Menschen sagen, Mitgliedschaft an sich ist für mich kein Wert mehr oder Verbindlichkeit an sich wird für mich unwichtiger. Das heißt, es gibt ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung weg von diesem Prinzip der verbindlichen Mitgliedschaft hin zu eigentlich einer wechselhaften Konsumorientierung. Ja, und das ist ja auch schon ein Wechsel, der eben Gesellschaft dann ja auch verändert.
Ja, ja, aber da ist die Frage, wie man das jetzt drehen kann, dass es im Sinne dessen, wovon wir ausgegangen waren, also sozial-ökologische Transformation, wie man solche Motive gebrauchen kann dafür.
Ja, oder welcher Anreiz, finde ich, hinter dieser Bewegung steckt. Und für mich ist es ja oftmals eine Komfortabilität, irgendwie sich nicht mit Kompromissen herumschlagen zu müssen und gleichzeitig ein Stück weit eine Flucht vor Verantwortung, weil ich dadurch, dass ich nicht mehr Teil davon bin, mich damit auch nicht auseinandersetzen muss. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel über Eigentumsdebatten sprechen, ist das Eigentum ja auch ein Prinzip, wo jemand eben meine Eigentumsgrenze verletzt und das ist juristisch anfechtbar. Das heißt, wenn man eine ganz andere Kultur des Respekts hätte, wäre es für mich gar nicht nötig, dass ich etwas besitzen müsste.
Ja, wobei ich jetzt nicht verstanden habe, was Respekt dabei für eine Rolle spielt.
Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass keiner meiner Nachbarn in mein Auto einsteigt und das klaut, müsste ich dieses Auto ja nicht abschließen. Also die Eigentumsdebatte basiert ja schon auch darauf, dass man sein Hab und Gut schützt und niemand aus einem Disrespekt dieser Grenze übertritt.
Ach so.
Wenn ich mich aber darauf verlassen könnte, dass wir alle in irgendwie besprochener Verantwortung und Respekt miteinander leben, bräuchte man auch diese anfechtbaren Eigentumsgrenzen nicht. Jetzt mal ganz fiktiv gesprochen.
Ja, wir kommen sozusagen von einer einfachen Beobachtung, wieso sind bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Berufsgruppen avantgardistisch und andere konservativ, sozusagen eigentlich zu einer kommunitaristischen Revolution.
Könnte man so sehen, ja.
In nur 15 Minuten.